Professor Dr. Felix Nenser ist Radiologieprofessor mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Er studierte Computerwissenschaft und Medizin, promovierte 2013 und forschte anschließend am Universitätsklinikum Essen, wo er seit 2019 die Gruppe KI und intelligente Krankenhausinformationsplattform leitet. Im Podcast erklärt er, welche Arten von KI es gibt und wie diese nützlich für den medizinischen Alltag sind, warum gerade ChatGPT so spannend ist und wofür man es besser nicht benutzt, und appelliert, KI-Anwendungen zu lernen und ihr trotzdem mit der nötigen Skepsis zu begegnen.
Hallo Herr Nenser, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Professor Nenser, ganz genau gesagt, von der Universitätsmedizin Essen. Und wir wollen heute über künstliche Intelligenz sprechen und warum Sie einen Vorteil haben gegenüber Microsoft von medizinischer KI. Das habe ich nämlich im Handelsblatt gelesen und fand den Artikel wahnsinnig interessant. Wir haben uns auch schon mal kennengelernt und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen können und vielleicht einige Mythen auch aufklären können.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Also ein Vorteil von Microsoft hat natürlich ganz viele andere Vorteile. Zum Beispiel haben die ganz viel Geld, das habe ich nicht, aber ein paar Sachen haben wir auch.
Ja, okay. Wir sprechen ja, glaube ich, seit jetzt ein paar Monaten. Wir haben jetzt Mai 2023. Wir sprechen eigentlich seit ein paar Monaten über fast nichts anderes als künstliche Intelligenz und wie das eigentlich unsere gesamte Gesellschaft transformieren wird. Vielleicht fangen wir mal ganz klein an, darüber zu sprechen, was Sie eigentlich machen und warum das Thema künstliche Intelligenz für Sie relevant ist an der Universitätsmedizin Essen.
Ja, also genau, wir sprechen ja schon ein bisschen länger als ein paar Monate darüber. Wir haben hier schließlich schon vor ein paar Jahren ein Institut gegründet für künstliche Intelligenz in der Medizin. Und das haben wir ja nicht von heute auf morgen gegründet, sondern dem ging ja auch schon Jahre voraus, wie wir das Thema eben innerhalb der Universitätsmedizin vorangetrieben haben. Initial startete das ja insbesondere halt in der Radiologie, wo ich auch herkomme. Wir wissen ja viele, dass halt vor ungefähr 10 Jahren schon mal KI also den ersten Hype erfahren hat. Image-Net-Moment wird das auch genannt, als halt irgendwie das erste Mal so Bilder von einer KI beschrieben werden konnten. Ein kleines Kind mit rotem Ball und Hund am Strand und alle waren total geflasht und haben gedacht so, wow, jetzt, wenn wir gerade in der Radiologie haben, dann viele gedacht so, oh Gott, wir sind demnächst arbeitslos, ist ja nicht so gekommen. Das war aber, ja, das war dann eine Zeit lang damals ein medialer Hype, aber für die meisten Menschen noch nicht so richtig anfassbar. Und das hat sich jetzt natürlich mit ChatGPT drastisch geändert, dass es halt wirklich erlebbar ist für die Menschen und tatsächlich muss man sagen, ja auch wirklich einen praktischen Nutzen erfüllt für viele. Also ich benutze das jeden Tag, zigmal, jetzt nicht in der Diagnostik oder in der Medizin direkt, aber indirekt.
Und wofür benutzen Sie das dann?
Wir sind gerade dabei, ein Vortragsprogramm für den nächsten Röntgen-Kongress im nächsten Jahr zusammenzustellen und da, ja, dann überlegt man sich ja Vortragstitel. Die überlege ich mir auch weiterhin, aber ich arbeite jetzt zusammen mit ChatGPT und sage, mach mal einen Vorschlag, ach, modifiziere das mal, bring doch mal das Thema personalisierte Medizin ein bisschen mehr in den Titel rein, solche Dinge. Oder für Recherche, Literaturrecherche, vorgestern habe ich was aus einem ganz anderen Fach, wissenschaftlichen Fachgebiet, in dem ich mich gar nicht auskenne, eigentlich für jemanden recherchiert zu einem anderen Thema. Es gibt jetzt ja auch so Plugins, das war früher immer ein Problem, vor ein paar Wochen noch ein Problem, dass ChatGPT sehr stark, also ist immer noch das Problem, dieses Halluzinieren. Das war also gerade bei der wissenschaftlichen Recherche noch total gefährlich. Da hat man gesagt, bringen wir mal ein paar Paper, Vorschläge für Paper, die das und das Thema behandelt haben. Und dann kamen da immer irgendwelche Referenzen, die sagen, es soll aus, aber die waren häufig frei erfunden. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Und jetzt, mittlerweile gibt es ein Plugin, was das halt eben tatsächlich bezieht auf Datenbanken mit Literatur und so weiter. Arbeitsplatzbeschreibungen habe ich damit erstellt. Alles Mögliche schon. Also, und natürlich, das Wichtigste eigentlich, was ich am meisten nutze, ich programmiere selber auch noch so viel ich kann, selber hier im Institut. Und damit mit ChatGPT ist man irgendwie den Faktor 10 schneller.
Ja, das ist schon krass, wie schnell man das doch integriert hat, wirklich ins alltägliche Doing. Weil wir haben ja so andere Trends, die sich dann gar nicht so schnell verbreiten. Also nehmen wir Metaverse, ne, dieses ganze immer virtuelle Welten, was jetzt so gefühlt in den Medien totaler Hype war, aber nicht passiert ist und ChatGPT dann 5 Tage zu 1 Million Nutzer, wenige Tage zu 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Und ich habe diese Frage jetzt gerade gestellt, weil ich es total interessant finde, wie Sie das nutzen, weil Sie kennen sich ja aus. Also Sie kennen sich ja mit KI aus. Sie haben, ich weiß ja nicht, ist es die erste Schwerpunktprofessur mit KI gewesen an der Universitätsmedizin Essen?
Kann sein, weiß ich gar nicht. Ja, wir haben ja diese ICAM-Professoren alle immer so gleichzeitig mehr oder weniger ausgeschrieben. Genau, aber ja. Und,
genau, jetzt haben wir ChatGPT. Für jeden ist, glaube ich, diese Power, wie krass das eigentlich ist, ja. Und auch wie schnell, wenn Sie jetzt sagen, irgendwie früher und es ist ein paar Wochen her und das Thema Literatur, Quellenangaben sind nicht drin, das wird dann schon wieder gelöst, weil man natürlich auch KI nutzen kann, um diese Programme zu schreiben. Also das Tempo nimmt einfach wahnsinnig zu.
Ja.
Und ich selbst hatte auch mal ein KI-Startup oder habe ein KI-Startup geführt und ich weiß, Massen an Daten sind nicht immer unbedingt gut, gerade wenn es um medizinische Anwendungen geht. Da geht es eher um die Qualität der Daten. Und ich würde ganz gerne mal damit einsteigen, was künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht, vielleicht steigen wir, wir haben jetzt klein angefangen, was machen Sie mit KI? Und jetzt die Frage, was ist eigentlich so das Potenzial? Also woran arbeiten Sie? An welcher Vision in dem Lehrstuhl, den Sie innehaben und auch mit der Forschung, die Sie da machen?
Wir arbeiten in ganz vielen Themen auch außerhalb. Also ich meine, ich bin ja Radiologe, wir arbeiten also weiterhin noch sehr stark mit Bildern und so. Aber ich würde das jetzt mal ein bisschen beschränken auf, weil das Thema echt so groß ist, auf diese Large Language Models. Ich sage erstmal was, woran wir nicht arbeiten. Denn das, was halt das Naheliegende ist, ist immer, dass alle denken, wow, weil man benutzt ChatGPT, formulieren wir mal eine E-Mail, formulieren wir mal das, schreiben wir mal das. Und jetzt ist natürlich der ganz naheliegende Gedanke jeder Ärztin, jedes Arztes, wow, ChatGPT, schreibt mir doch mal einen Arztbrief. Und das war auch wirklich so, das habe ich ja schon häufig erzählt, dass wir, als das aufkam und die ersten Kolleginnen und Kollegen von ChatGPT bekamen, dann haben die mir irgendwie Nachrichten geschrieben und haben gesagt, du Felix, kann ich denn ChatGPT einsetzen, um Arztbriefe zu schreiben? Und da habe ich gesagt, gar nicht. Also könntest du schon, aber mach das bitte nicht, weil das ist genau die falsche Anwendung. Und das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen unintuitiv, weil man denkt, na, ist doch eigentlich prima, das kann ja ChatGPT machen, weil das kann ChatGPT auch machen. Aber die Frage ist, nur weil man das kann, ist es ja nicht unbedingt sinnvoll. Und der Arztbrief oder als solches, der ist ja nur ein Hilfsmittel, der ist ja nur ein Konstrukt, was wir nutzen, um Daten zu transportieren, also Informationen zu transportieren von einem Menschen zum anderen. Das funktioniert zwischen zwei Menschen auch ganz gut, hat aber auch in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation durchaus Probleme. Ein Problem könnte sein, dass diese Briefe häufig sehr lang und umfangreich sind. Wir haben es aber auf der anderen Seite in der Medizin mit einer extremen Arbeitszeitverdichtung zu tun. Sie haben häufig gar nicht die Zeit, in so einem hektischen Stationsalltag, Ambulanzalltag oder auch in einer Niederlassung solche Briefe und solche umfänglichen langen Briefe zu lesen. Man kann solche Briefe ja komprimieren, ohne Informationen zu verlieren, sondern eben quasi stichpunktartig, tabellarisch, vielleicht auch noch sortiert nach Relevanz oder nach Zeitpunkt oder wie auch immer. Also sprich, wir wollen eigentlich keine Romane, sondern wir wollen Rezepte haben. Ja, auf den Punkt zusammengefasst, worum es bei Patienten geht. Die Information kann ChatGPT ja nicht generieren für mich. Das heißt, ich müsste, das was ich dann mache, in dem Fall, wenn ich ChatGPT bitte, einen Arztbrief zu schreiben, gebe ich ChatGPT dieses komprimierte Rezept und ChatGPT macht mir daraus einen langen Arztbrief. Ja, aber das ist ja genau das, was eigentlich gar nicht so gut ist. Denn eigentlich ist es ja, wenn ich die Daten ohnehin schon zusammengefasst und komprimiert habe, stichpunktartig, dann ist es ja gut, sie auch so weiter zu kommunizieren, damit sie nicht eben, ich nenne das mal Informationsverdünnung im Vergleich zu einer Informationsverdichtung.
Ja, jetzt aber zwei Sachen und die finde ich interessant, weil das, was Sie ja vorab beschrieben haben, wie Sie ChatGPT jetzt zum Beispiel selber nutzen oder ChatGPT als Äquivalent hat für ein Large Language Model, da können wir auch gleich noch drauf kommen, was das ist, weil das benutzen jetzt viele Menschen, ohne vielleicht im Detail zu verstehen, was das ist, das können Sie uns sicherlich prima erklären. Da ist es ja so eine Art Sparringspartner. Ne? Also es ist so, man arbeitet alleine und jetzt hat man halt dieses Large Language Model. ChatGPT kann das da eingeben, kriegt was zurück, aber muss es ja noch überprüfen, überarbeiten. Mhm. Und was ich jetzt bei Arztbriefen natürlich total spannend finde, weil ich selbst keine Medizinerin bin, bin aber natürlich manchmal Patientin und auch pflegende Angehörige. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mir die Inhalte der Arztbriefe zu kopieren, in ChatGPT einzugeben und zu fragen, übersetz mir das mal in einfache Sprache, die ich meinen Eltern erklären kann. Und all diese Möglichkeiten werden wir ja haben, wenn diese Arztbriefe digital verfügbar sind, ist es noch einfacher. Wenn man ein bisschen affin ist, kann man ja ein Foto machen und dann den Text aus dem Foto kopieren. Ja. Da ergeben sich ja jetzt ganz viel spannende Fragen. Wie gehen wir mit Informationen um? Wie werden diese Informationen bereitgestellt? Wer ist der Empfänger dieser Informationen? Was müssen die Informationen enthalten? Also Fragen, die wir uns bezüglich auf Arztbriefe so strukturiert in der Masse gar nicht mehr gestellt haben. So richtig, ja, weil die passieren einfach, jeder macht sie anders. Manche schreiben Roman, manche schreiben Stichpunkte.
Ja.
Wir kommen ja jetzt über ChatGPT in eine Situation, wo wir uns fragen müssen, was wollen wir denn da überhaupt vermitteln, an wen, und vielleicht hat es auch zwei Empfänger zukünftig, den Arzt, an den verwiesen wird, oder die Ärztin, vielleicht das medizinische Fachpersonal, aber vielleicht auch die Patientinnen und Patienten, damit die mal verstehen, was sie überhaupt haben.
Ja. Absolut, das ist genau richtig und das zielt auch genau in die richtige Richtung. Sie hatten gerade das Beispiel mit den laienverständlichen Arztbriefen genannt. Das ist ein Punkt, den ich auch sonst noch genannt hätte. Das ist genau das. Das habe ich auch schon mal getestet mit radiologischen Befunden. Das funktioniert wirklich gut. Natürlich muss das nochmal durch eine Medizinerin und Mediziner kontrolliert werden, weil diese Modelle machen Fehler und da könnte natürlich, ein blödes Beispiel, aber hat jemand eine Nierenzyste, checkt, die macht einen Fehler, sagt, das ist Nierenkrebs und jemand stürzt sich aus dem Fenster, weil er denkt, er hat Krebs, ne? Also sowas. Und das ist halt was, das müssen wir unbedingt vermeiden, ist klar oder nicht klar. Aber trotzdem ist dieses Formulieren in verständlicher Sprache eine Sache, die man absolut einsetzen kann. Das funktioniert wirklich beeindruckend gut schon. Und solange das durch Fachpersonal kontrolliert wird, ist das auch super. Das spart uns unglaublich viel Zeit, weil wir haben de facto nicht die Zeit, auch gar nicht die Kompetenzen eigentlich. Also manchmal, wenn ich jemandem was erkläre, versuche laienhaft zu erklären. Letztens, da fiel mir nicht das habe ich die ganze Zeit Clavicula, aber wie ist denn das? Schlüsselbein, ja klar. Man verwendet diese Begriffe häufig gar nicht mehr und dann braucht man selber wieder relativ lange, um darauf zu kommen.
Schön, dass Sie das reflektieren auch, denn das ist ja etwas, das stellt ja dann schon auch in Frage. Also gut, Sie sind jetzt in der Forschung, ne? Sie sind Professor in der Forschung an der Universitätsmedizin, aber dennoch sicherlich haben Sie Kontakt mit Patientinnen und Patienten manchmal trotzdem?
Ich war ja über 10 Jahre klinisch tätig, also ja, genau. Das hatte ich sehr viel, ja.
Aber das finde ich halt spannend, weil das kommt ja dann auch schon zu den Fragen, welche Kompetenzen sind an welcher Stelle notwendig und bringt uns ja eigentlich zu einer, sagen wir, kompletten, eigentlich Neustrukturierung, Neugestaltung der Art, wie wir Medizin machen. Also das ist jetzt sehr groß formuliert, aber das ist ja schon...
Genau, also Sie hatten es gerade auch schon in die Richtung entwickelt, wie ich es sehe. Wir kommen, glaube ich, oder die Möglichkeit besteht durch diese Large Language Models zu einer Entkopplung von Inhalt, Daten und Sicht auf die Daten, Format zu gelangen. Also im Moment ist es so, wenn ich jetzt einen Arztbrief schreibe und der geht dann irgendwo raus, dann ist halt der Inhalt gebunden an das Format. Das ist halt irgendwie ein Prosa-Dokument. In Zukunft wäre mein Wunsch, und ich glaube nicht nur meiner an die Medizin, dass wir das Beste aus beiden Welten haben. Also auf der einen Seite brauchen wir unbedingt Strukturierung von Daten, denn das hilft in vielerlei Hinsicht. Also wir haben es natürlich mit einer Apparatemedizin zu tun heutzutage. Und das ist ja auch zum großen Teil gewünscht eigentlich. Also ich meine, als Radiologe bin ich das beste Beispiel. Unser MRT, unsere PET-MRTs, PET-CTs, CTs und so weiter, das ist natürlich, oder wir haben gerade gelesen im Newsletter unserer Universitätsmedizin, dass wir eine der modernsten Laborstrecken in Deutschland haben und die trotzdem noch weiter automatisiert werden soll, um noch höheren Durchsatz zu erreichen. Das ist gut, das ist ja, weil dann brauchen wir nicht mehr so lange warten auf die Proben und die Ergebnisse und so weiter. Auf der anderen Seite führt es natürlich auch zu einer gewissen Entmenschlichung in der Medizin, weil es bisher immer so war, auch dass die Maschinen konnten sich immer schlecht oder gar nicht an die Menschen anpassen. Der Mensch ist aber an sich recht flexibel und deswegen war es immer so, dass die Menschen sich an die Maschinen angepasst haben. Das beste Beispiel, Sie haben es selber gesagt, wenn Sie mal beim Arzt oder Ärztin sind, dann sitzen Sie jemandem gegenüber, der vielleicht dann im Monitor sitzt und während Sie mit dieser Person sprechen, die ganze Zeit immer auf einen tippt und zwischendurch mal hinter dem Monitor hervorschaut. Und wieder. Und das machen die ja nicht, weil die irgendwie das toll finden, sondern weil quasi wir als Dienstleister oder als Experten, Dienstleister im Gesundheitswesen, als Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, was auch immer, wir sind halt quasi in diese Rolle gedrängt worden. Es hört sich also negativ an, aber die Entwicklung hat sich einfach so ergeben, dass wir in eine Rolle gekommen sind, in der wir eigentlich nicht sein wollten. Weil eigentlich ist Medizin, dass sich Menschen um Menschen kümmern. Und jetzt sind die Maschinen dazu gekommen und die Maschinen haben ihren Sinn und Zweck. Und kaum einer möchte zurück zu Zeiten, als wir quasi den Urin der Patienten verkostet haben, um zu gucken, ob das Diabetiker sind. Das heißt, die Maschinen, die haben die Medizin natürlich bereichert. Und das tun sie weiterhin. Aber wir müssen nicht vergessen, dass wir es im Wesentlichen in der Medizin mit Menschen zu tun haben. Und wir müssen eben diese Brücke bauen zwischen den Maschinen und den Menschen. Und ich glaube, genau das ist diese Lücke, diese Brücke, die immer fehlte. Das können die Large Language Models sein. Und um es mal ein Beispiel zu geben, ganz konkret, wie ich mir das vorstelle. Ich bin als Radiologe, sitze von meinem Monitor, diktiere einen Befund. Nee, noch besser. Wir machen das noch nicht Radiologe, sondern hier. Ich bin niedergelassener Hausarzt und da sitzt eine Patientin und ich führe mit der Patientengespräch. Mhm. Dieser riesige Monitor und der Computer auf meinem Schreibtisch, die sind weg. Da steht nur noch eine kleine sowas hier. Speaker, das ist jetzt hier, glaube ich, so ein Google Home. Das kann auch ein Amazon oder sonst irgendwas sein. Der quasi mithört und auch was sagen kann. Und ich führe mit dieser Patientin ein ganz normales Gespräch von Mensch zu Mensch, indem ich sie mir ihre Symptome schildert, ich frage nach, ich untersuche sie vielleicht. Und anstatt quasi das die ganze Zeit diese Dokumentation einzutippen, irgendwo hört ein Sprachmodell mit, transformiert diese Daten sofort. Also einmal kannst du natürlich eine Abschrift machen, das ist kalter Kaffee, das gibt es schon lange, ne? Speech-to-Text. Aber es extrahiert aus diesen Daten eben auch strukturierte Informationen und legt die strukturiert und maschinenlesbar ab.
Um das noch zu ergänzen, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass ja das, was Sie meinen, strukturiert ist, einheitlich, sodass die Daten auch einheitlich verwendet werden können.
Ja, genau.
Ne, diesen Salat, den wir heute haben, einer schreibt mal das, der andere schreibt mal
genau.
das.
Genau. Okay. Also es geht dann, wir nennen das semantische Interoperabilität. Sorry, das ist jetzt kein medizinisches, aber Informatik spricht. Aber das ist ganz wichtig. Das bedeutet letztendlich, dass wir Daten.
Werbung. Unser Werbepartner Dr. Lab ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Seine Software begleitet Dr. Lab 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlab.de oder in der Dr. Lab App. Werbung Ende.
Mal noch konkreter. Krankenhaus A generiert Daten und kann die an Krankenhaus B schicken, wenn der Patient das will. Und Krankenhaus B kann diese Daten nicht nur ohne weiteres, ohne Probleme, ohne Konvertierung in die eigenen Systeme einlesen. Das ist technische Interoperabilität, aber semantische Interoperabilität bedeutet, dass auch Krankenhaus B diese Daten interpretieren und verstehen kann. Zum Beispiel, ich habe dort Decision Support Systeme, die können direkt mit diesen Daten klinische Empfehlungen aussprechen, ohne dass sie Interpretationshilfe brauchen. Das bedeutet semantische Interoperabilität. Und das ist ganz wichtig. Das ist im Prinzip ein Schlüssel zur Transformation im Gesundheitswesen. Und bisher war das Problem, dass wir Daten, die nicht von der Maschine erzeugt wurden, sondern von Menschen, das war immer sehr schwierig, die in strukturierte, also in semantisch interoperable Daten zu übersetzen. Das hat eigentlich immer nur händisch funktioniert. Und hier könnten diese Large Language Models angreifen.
So, und jetzt würde ich hier mal einhaken, denn nehmen wir das als Beginn des Prozesses. Ja? Und jetzt haben wir eine ganze Kette, die danach gelagert ist, die eben auch noch unterstützen kann. Ich bin total der Fan von der Aussage, Menschen behandeln Menschen. Ich glaube, nur Menschen können Menschen heilen. Jeder, der schon mal richtig ernsthaft krank war, ich hatte schon mal das Vergnügen, weiß diesen Moment, wo ein Mensch wahrnimmt, ja, und einem Mut macht, einem eine Behandlung erklärt. Das kann man nicht ersetzen durch eine Maschine. Und wenn man diesen menschlichen Moment nicht erlebt, ernsthaften Erkrankung, rennt man von Arzt zu Ärztin, bis man diese Person gefunden hat. Ja, das ist, wenn man die Möglichkeit hat dazu.
Ja.
Also das als Fakt. Ja. Jetzt wollen Sie noch was sagen?
Da würde ich gerne was zu sagen, weil das ist ein ganz, ich finde auch ganz toll, Sie kennen ja Raumschiff Enterprise.
Genau.
Und da waren ja in den alten Folgen, waren die Ärzte ja auch immer Menschen. Und dann ist ja in der, ich bin jetzt nicht der Experte, aber in dieser Generation ist es ja dann dieser Androide geworden, dieser Holodoc. Und dann kann man ja sagen, aha, guck mal, aber die Zukunft der Medizin, wenn man das jetzt mal so projiziert, könnten ja doch auch Hologramme und Maschinen sein. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt in dieser Serie, die menschlichste, empathischste, sensibelste Persönlichkeit in diesem ganzen Set, in dieser ganzen Crew, ist eigentlich dieses Hologramm, dieser Hologramm-Doktor. Und das zeigt eigentlich die Sehnsucht nach uns Menschen. Ja gut, das kann ruhig eine Maschine sein, aber es soll eine unfassbar empathische, sensible Person sein. Also das zeigt Menschlichkeit.
Ja, okay. Also Menschlichkeit als Wert. Und jetzt haben wir quasi diesen, und wir wissen ja auch, also mir fallen gerade total viele Dinge ein. Mir fällt zum Beispiel ein, wenn ein Handy nur auf dem Tisch liegt oder im Raum ist, dann bindet es unsere Aufmerksamkeit. Also Technologie bindet ja unsere Aufmerksamkeit. Wir nehmen jetzt an, wir haben irgendwann diese automatisierten Systeme, die zulassen, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf einen Menschen fokussieren können. Wenn man das jetzt wirklich wie so ein Dominospiel sich denkt, dann, wenn man das jetzt in die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten übersetzt, was bedeutet das? Ja, ganz andere neue Anforderungen. Aber nehmen wir an, wir haben das nur am Rande bemerkt, wir haben jetzt diesen Einstiegspunkt. Es gibt eine Spracherkennung, die läuft mit, automatisiert im Prinzip diese Arztbriefe, aber die kann ja noch viel mehr anderes automatisieren. Die kann dem Arzt, der Ärztin Feedback geben. Mhm. Das sind ja die Symptome, die Patientin schreibt. Frag doch nochmal danach. Oder
ganz genau.
In die Richtung.
Ja.
Und natürlich nur aufbauend auf dem Wissen, was wir heute haben, ja, was auch aus einer Körperteilmedizin da eingespeist ist, die diese ganzen Zusammenhänge jetzt erst anfängt zu begreifen, auch über Technologie oder nicht zu begreifen, aber so erforschen zu können, weil eben Datenquellen aus verschiedenen Bereichen dann zusammengeführt werden können und der Patient, die Patientin mit den Daten so im Zentrum steht. Aber es geht dann ja noch viel mehr, wenn das jetzt der Einstiegspunkt wäre. Vielleicht können wir da auch noch mal einen Blick drauf werfen, weil das finde ich total spannend.
Ja, also zum einen finde ich das, was Sie gerade gesagt haben, das ist nochmal ganz wichtigen Aspekt. Das ist eben das, wo ich mir dieses Arzt-Patienten-Gespräch eben auch denke, dass eben diese KI, das Large Language Model, nicht nur die Strukturierung der Daten übernimmt, sondern tatsächlich auch mich unterstützt. Ich bin schlechter drin zu quantifizieren. Ich sage, ja, tut's denn weh? Ja, sehr weh. Wie viel? Wenn ich einen Pleuraerguss quantifiziere als Radiologe, dann sage ich vielleicht mäßig. Aber das ist nicht präzise, das ist nicht quantitativ. Und personalisierte Medizin erfordert eigentlich, dass wir Medizin viel quantitativer begreifen und quantitativer durchführen auch. Und warum bin ich jetzt, wenn Sie jetzt, nehmen jetzt, keine Ahnung, ihr gerade in Essen, ich weiß nicht, wie viele Leute jeden Tag denselben Typ Beta-Blocker nehmen von Pharma, also Hersteller XYZ, und alle nehmen den in 3 oder 2 verschiedenen Dosierungen. Mhm. Aber die haben alle, das ist doch alles ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Körpergewicht, Geschlecht, Alter, Vorerkrankung und so weiter. Also, ne, das ist ja nicht, also man kann nicht sagen, okay, 10 Milligramm ist genau die richtige Dosis für alle, sondern das ist ja einfach nur so, weil wir es nicht besser können momentan. Ja. Wenn man sich mal anguckt, wie wir Medizin heutzutage machen, dann sieht man, das ist eine Kohortenmedizin, wo man an große Bevölkerungsgruppen immer gedacht hat und insbesondere muss man sagen, viel auf die weißen alten Männer, ne? Also viel diese Herzstudien aus den 80er Jahren, wo da irgendwie zigtausend von Patienten eingeschlossen wurden, weil das waren einfach damals die Männer, die Herzinfarkte bekamen. Die Ergebnisse, die da abgeleitet wurden, die werden jetzt einfach übertragen auf Milliarden von Menschen, wo einfach nur ein Bruchteil von denen dieser Kohorte entspricht. Und das ist ja nur ein.
Übrigens auch in die KI geht das in alle KI.
Absolut, ja klar.
Daten dann rein. Ne?
Genau.
Sozusagen ein Echoraum für.
Ja. Genau.
diese Probleme.
Und was wir eben wollen, ja, ist, dass wir die Medizin so personalisiert machen, wie eben möglich. Also für jeden, wir sind halt alle Individuen und für jedes Individuum die genau passende Therapie. Das ist natürlich mit den jetzigen Möglichkeiten undenkbar. Man geht ja langsam dahin. Die Onkologie hat dadurch große Fortschritte erzielt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ne? Dass man halt zumindest auf bestimmte Tumoren eingehen kann, da zielgerichtete Therapien für einsetzt. Und das kann man natürlich noch viel weiter denken. Ne? Man kann das sich wirklich so denken, dass in der Zukunft für jeden Patienten der individuelle Mix an, jetzt mal nur bei Medikamenten gedacht, an Medikamenten jeden Tag angepasst an den Tag und alle vitalen Laborwerte und Gegebenheiten des aktuellen Tages berücksichtigend den Patienten ja sowieso zusammengestellt wird. Das ist möglicherweise jeden Tag eine etwas andere Zusammensetzung an Medikamenten. Für jeden Patienten, das ist natürlich, jetzt klingt das völlig absurd und utopisch, aber wenn wir jetzt vor einem Jahr hier gesessen hätten und über die Möglichkeiten von GPT-4 gesprochen hätten, dann hätten wir beide auch gesagt, naja, das ist ja noch weit in der Zukunft, das ist ja undenkbar. Manchmal gehen die Dinge ja dann doch schneller.
Ja, klar. Und was ich daran jetzt aber auch so interessant finde, ist, dass wenn man dann wieder irgendwie das Gesundheitssystem sich vor Augen führt, ja, und dann überlegt, okay, wir haben das ganze Thema individuellen Druck von Medikamenten. Ne? Wir wissen irgendwie, okay, Amazon hat PillPack gekauft in den USA. Das ist ein bisschen was anderes, was die machen. Aber es gibt ja schon so, es gibt eigentlich für jeden Bereich, den man dann weiterdenken kann. Auf dieser Basis gibt es ja schon Unternehmen oder zumindest gibt es Forschungsprojekte, wenn es noch keine Unternehmen gibt, die eigentlich in den Startlöchern stehen. Also man könnte diese neue Welt ja auch schon erschaffen. Aber, und jetzt komme ich zu einem Beispiel, was ich total interessant finde, wenn man jetzt überlegt, wir hatten jetzt gerade gesagt, in der Onkologie, wir haben individualisierte Wirkstoffe und Zusammensetzung. Und wir sind aber heute in unseren Systemen ja noch nicht mal so weit, dass wir verstehen können, es gibt ein bestimmtes Tumorgen und das ist dann egal, ob das jetzt Lunge, Leber, sonst wo ist. Wenn dieses Gen da ist, können wir mit bestimmten Medikamenten das versuchen zu lösen. Ja, und wir haben aber heute eine Zulassung für Lunge, wir haben eine Zulassung für Brust, wir haben eine Zulassung für Prostata. Und das zeigt auch, dass die ganzen Systeme, die wir heute haben, auf diese Welt ja gar nicht vorbereitet sind, oder?
Ja, klar. Also wir haben bei der Regulatorik so wichtig und gut Regulatorik ist, aber die ist natürlich ein langsamer, sehr, sehr langsamer bürokratischer Prozess und die hinkt halt den technischen Entwicklungen extrem hinterher. Das müssen wir uns irgendwann als Gesellschaft überlegen, was wir wollen, ob wir die Regulatorik als wichtigste Aufgabe sehen oder ob wir sagen, okay, wir wollen medizinischen Fortschritt lieber haben und dafür etwas Regulatorik reduzieren. Man hört raus, welche Meinung ich da vertrete, aber das muss letztendlich in einer Gesellschaft, in einem demokratischen Prozess abgestimmt sein. Und wir werden sehen. In der Regel ist meine Erfahrung, dass Menschen, solange sie nicht betroffen sind, auch beim Thema Datenschutz zum Beispiel, ne, sehr, 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 sehr auf die regulatorischen Prozesse schauen und das als extrem wichtig erachten. Und sobald sie aber betroffen sind, diese ganze Regulatorik als völlig unnötig und störend empfinden, weil sie eigentlich nur noch Interesse haben, dass ihnen geholfen wird.
Aber da ist natürlich, Sie sind ja auch Forscher, das heißt, Sie sind auch international unterwegs und da ist es natürlich dann schon so, dass man halt guckt, was passiert international und da muss man ja sagen, da gibt es andere Märkte, neben Israel und China. Okay, China hat in der Regulatorik auch nachgezogen in den letzten Jahren, früher kompletter Wilder West, aber man sieht schon, dass es halt Märkte gibt, die sagen, das ist ein kompetitiver Vorteil, wenn wir da eben Forschung betreiben und auch einen Standort, einfach eine Standortsicherung, also Wirtschaftsstandort, Gesundheitswirtschaft etc. Das spielt ja auch alles noch mit rein, ne? Die geopolitische, oder?
Ja, absolut. Also das ist auch was, weswegen ich mir große Sorgen mache, wir auch um unseren Wirtschaftsstandort, weil wir ja im Bereich KI, wenn man das mal sich anguckt, auch Large Language Models und generell im Bereich KI, was da an Output insbesondere aus den USA und aus China kommt, da ist ganz Europa schon ziemlich abgehängt, aber Deutschland ist als solches mal gesehen völlig irrelevant. Obwohl wir haben hier gute Leute, wir haben eigentlich top Voraussetzungen. Wir müssten das nur auf die Straße bringen und wirklich auch machen. Und das ist ein Thema, das fängt bei der Regulatorik an oder dann auch natürlich teilweise, dass halt wie auch in der Presse über solche Themen berichtet wird, viel mit Angstmacherei und wenn sie irgendwie viele Klicks oder Leser haben wollen in Deutschland, dann schreiben sie irgendwelches was zum Thema Datenschutz und Datenverstößen oder Angst vor KI, Dystopien, Zukunftsängste und so, dann wird das viel gelesen und findet Echo und dieses Positive in den Dingen zu sehen. Also ich meine, erstmal sind das Technologien und die können wie die meisten Technologien für Gutes und für Schlechtes eingesetzt werden. Man muss sich als Gesellschaft eben daran arbeiten, dass primär für, man wird nie verhindern können, komplett verhindern können, dass das für schlechte Dinge eingesetzt werden. Insbesondere, wenn es um Kriege geht, um Militärtechnologie, hat KI schon längst Einfluss zu gehalten und wird sich auch weiter durchsetzen. Da können wir so viel uns gegen anschreiben, wie wir wollen. Das passiert ohnehin. Also da werden wir die Technologie überhaupt nicht aushalten können. Also sollten wir lieber versuchen, die Technologie auch für was Gutes einzusetzen, weil dafür ist sie eben absolut auch einsetzbar.
Ja, absolut. Also extrem spannend. Das heißt, wir stehen eigentlich, ja, ich meine, das wird ja auch oft so gesagt, wir stehen eigentlich jetzt gerade vor einem Umbruch, der so krass ist wie Aufklärung oder industrielle Revolution. Das kann man sagen, nur dass wir jetzt halt in Europa so auf den beobachteten und reaktiven Plätzen sind, was jetzt auch nicht schlimm sein muss. Es kann auch immer sein, dass wir es schaffen, Anwendungen auf etwas zu bauen, was jemand anders vorantreibt. Ja, das kann auch ein Modell sein. Aber mich würde jetzt nochmal ganz konkret interessieren, woran Sie arbeiten. Weil ich weiß noch aus der Zeit bei Magnosco, ich weiß, eine Masse an Daten ist nicht immer unbedingt so wirklich super hilfreich. Ja, die Qualität der Daten ist häufig viel wichtiger. Und dann auch die Frage, wie kann man die in einem Prozess direkt anwenden und welches Feedback kann man dann auch wieder einspeisen, also um etwas zu entwickeln. Sie forschen ja total viel. Entwickeln Sie auch ganz konkret? Das wäre jetzt so meine Frage. Was sind da so die Themen? Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, im Bereich Large Language Models, da treibt mich vor allem um so gut ChatGPT oder GPT-4 auch schon funktioniert. Und das könnten wir tatsächlich auch schon für viele Anwendungen in der Medizin ganz konkret eigentlich einsetzen, aber technisch gesehen, aber regulatorisch nicht, weil wir können nicht Patientendaten an irgendwelche Server von OpenAI schicken. Das wollen wir auch gar nicht. Zum anderen muss man sagen, ist ein Modell wie GPT-4, das ist einfach riesig. Und das kann ja, ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt, Sie können ja auch Gedichte schreiben lassen und was nicht alles. Ne? Also das ist extrem breit einsetzbar. Das wollen wir, brauchen wir ja gar nicht in der Medizin. Wir wollen ja eigentlich eher Modelle haben, die etwas kleiner sind. Mhm. Das hat ganz viele Vorteile. Das hat ja auch den Vorteil, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen, also beim Training oder auch bei der Inferenz, also auch Energie zum Beispiel. Also Thema Green IT, das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn sie kleiner sind, können wir sie natürlich auch auf weniger Ressourcen betreiben. Und das bedeutet vor allem auch on-prem, also on-premise bei uns im Rechenzentrum betreiben, ohne dass dann die Daten unser Rechenzentrum verlassen müssen. Wir können das Modell kontrollieren. Das ist auch ganz wichtig. Wir wissen tatsächlich dann, also soweit wir in der Lage sind, das Modell zu verstehen, aber wir haben die Kontrolle über das Modell, können auch, also ich sage mal ein Beispiel, wenn wir jetzt angenommen, wir würden GPT-4 benutzen, um irgendwelche Dinge bei uns in der Klinik zu automatisieren. Da müssen wir uns darauf verlassen und wir würden sagen, okay, wir machen einmal in der Woche oder zwei Monate, glaube ich, auch immer eine Qualitätskontrolle, dass das, was reingeht und dass das rauskommt, auch dementsprechend, was wir denken. Ja, und dann ändert OpenAI über Nacht was am Modell, an ihrer Architektur und am nächsten Morgen kommen andere Daten raus und das könnte Menschenleben gefährden. Ne? Das heißt, wir können ja gar nicht die Kontrolle abgeben. Wir sind ja in der Verantwortung dafür, unsere Patienten und Patientinnen Wissen und Gewissen bestmöglich zu behandeln. Und das heißt, wir brauchen Modelle, die kleiner sind, aus diversen Gründen. Damit, das bedeutet auch, dass die aktueller sind. Und das bedeutet, es spricht auch wieder für kleinere Modelle, weil je kleiner Modell ist, desto schneller kann man es trainieren. Die spezifischer sind in Bezug auf Medizin, die aber auch besser sind in Bezug auf Medizin. Also ChatGPT oder GPT-4 ist sehr gut im Bereich Medizin, aber das könnte durchaus auch besser sein. Und ich denke, dass wir, wenn wir ein kleines Modell nehmen, dass wir ganz spezifisch auf medizinische Fragestellungen mit medizinischen Daten trainieren, dass wir dann auch bessere, da gibt es jetzt auch sehr viel Forschung in letzter Zeit zu, dass wir dann auch bessere Ergebnisse erzielen, dass wir es kontrollieren können. Und und uns auch letztendlich nicht abhängig machen. Ne? Weil wir wollen auch nicht letztendlich, wenn jetzt alle sagen, ja gut, wir benutzen jetzt einfach alle GPT-4, sagen wir mal, regulatorisch wäre das gelöst und qualitativ wäre das auch gut. Und dann würden wir auf einmal, und dann würden wir ganz viele Prozesse umstellen auf GPT-4, würden diese API benutzen von OpenAI, würden dafür bezahlen und dann sagt OpenAI, so halt, warum kostet es dafür zu viel? Ja. Oder wir stellen euch das jetzt ab oder was auch immer passiert. Und dann würden bei uns die ganzen Prozesse nicht mehr funktionieren. Na, das geht auch nicht. Also das heißt, wir müssen in dem Bereich ganz aktiv sein und daran arbeiten wir.
Ja, okay. Also es ist auch auf jeden Fall ein Risikomanagement, wobei natürlich auch klar ist, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ChatGPT und auch Microsoft, OpenAI, die sind ja tatsächlich damit auch noch am Anfang, auch mit der Frage, was sind Geschäftsmodelle? Und ich höre ja tatsächlich auch von ersten Unternehmen, die auf ChatGPT, OpenAI basierende eigene Systeme kriegen, wo die Daten dann nicht nach außen gehen, weil das ja auch eine IP-Frage ist, was kann geteilt werden, Geschäftsgeheimnisse, ne? Also was da alles eingespeist wird, ja, das ist wahrscheinlich so, wie wenn man durch den erste Klasse läuft und bei jedem mitlesen kann, an welchen Tabellen die da gerade arbeiten. Ja, und gibt es ja auch wunderschöne Social-Media-Feeds zu, aber das ist natürlich spannend. Ich würde jetzt gerne nochmal, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde jetzt gerne nochmal die Frage stellen. Ich glaube, viele hören jetzt immer diese Begriffe, ohne sich vielleicht die Zeit nehmen zu können, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und jetzt ist die Chance, dass die das einmal erklären. Was ist ein Large Language Model?
Ja, die werden auch heute mittlerweile immer mehr auch als Foundation Models bezeichnet. Der Durchbruch dafür war, oder ich fange erstmal anders an. Wir hatten halt, als wir damals vor 10 Jahren diesen ersten KI-Hype hatten, da basierte das meiste auf den sogenannten CNNs, Convolutional Neural Networks. Es waren Netzwerke, künstliche Netzwerke, die neuronale Netzwerke, wo die eigentlich sich besonders gut eigneten, um zum Beispiel Daten wie Bilddaten hineinzufüttern. Wo halt, die halt von der Architektur her so gebaut waren, dass Pixel, also Bildpunkte, die räumlich eng beieinander liegen, dass die sich quasi deren räumliche, weil die sind ja, haben ja einen räumlichen Bezug. Also wenn sie jetzt irgendwie einen Bereich in der Leber haben, dann ist der Bereich in der Leber daneben, hat ja einen gewissen räumlichen und damit auch semantischen Bezug zu dem Bereich daneben. Und wesentlich engeren als jetzt zum Beispiel im Bereich im Herz. Mhm. Und das ist, ist ja klar, wenn man jetzt so ein Bild analysiert, dann guckt man natürlich auf die Nachbarpixel. Und da waren diese CNNs besonders gut für geeignet, um halt quasi diese Information, diese örtliche Information quasi durch so ein Netzwerk, muss man sich halt ganz viele Schichten, so sogenannte Layer, das sind so ganz viele Hidden Layer in so einem Netzwerk, man hat den Input Layer, dann hat man verschiedene Hidden Layer und dann hat man am Ende wieder nochmal so ein Output. Und diese örtliche Information, diese Kohärenz durchzupropagieren durch diese Schichten von Netzwerken, von Layers, da waren diese CNNs oder sind diese CNNs einfach sehr gut für geeignet, auch um das effizient zu berechnen und so weiter. Es gibt natürlich auch noch andere Daten. Dann hat man auch angefangen, plötzlich versucht, man kann auch Textdaten oder Gendaten oder was auch immer in Bilder einfach kodieren. Man kann auch eine MP3 in eine Audiodatei in ein Bild kodieren. Das geht, aber das funktioniert dann mit diesen CNNs nicht mehr so richtig gut, weil tatsächlich haben sie ja nicht diesen örtlichen Zusammenhang. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie haben einen Text, einen Freitext, dann können Sie auch den kodieren in ein Bild. Aber man kann ja jetzt einen Satz oder einen Text, also ich kann jetzt einen Text nehmen, Sie können einen Paragraphen, einen Abschnitt nehmen. Und Sie können die Reihenfolge der Wörter, der Sätze ja ganz stark modifizieren und ändern, umbauen, ohne dass am Ende der Inhalt sich stark ändert. Das ist ja die Mächtigkeit von natürlicher Sprache, dass sie eben ganz viele Ausdrucksformen hat. Das macht sie ja eben auch so vielfältig und einsetzbar. Das bedeutet aber auch, dass dann, wenn ein Netzwerk, wenn man jetzt sagt, okay, ich kodiere so einen Text, also was man macht, ist, man spricht von einer sogenannten Tokenization, dass man Wörter im einfachsten Sinne Wörter tokenisiert, dann wird jedes Wort übersetzt in ein sogenanntes Token. Das könnte zum Beispiel am Ende nur noch eine Zahl sein. Und dann kann man das zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, ich nehme so einen Text und alle 256 Token mache ich einen Zeilenumbruch und dann kodiere ich das in eine Matrize und dann sage ich, diese Matrize ist ein Bild. Und dann haben Sie so ein Bild, das wird dann irgendwie ganz wild aussehen und das könnten Sie dann in CNN reingeben. Und das, wenn sie das so machen, mit Texten und mit CNN darauf trainieren, dann wird das CNN, das wird funktionieren. Das Problem ist so, wenn wir diese Texte umstellen, also, und das passiert ja einfach mit natürlichen Texten, dann funktioniert auch immer das trainierte CNN gar nicht mehr, weil es örtliche Bezüge gelernt hat, die sich aber dann nicht mehr manifestieren. Dann gab es halt andere Technologien, insbesondere so rekurrente neuronale Netzwerke, die sich dann für so Sequenzen von, weil man kann ja so Wörter auch als Sequenzen von Tokens begreifen, die sich halt für das Auswerten von solchen Sequenzen von Tokens ganz gut geeignet haben. Und die waren dann auch lange Zeit so vor allem so LSTMs, Long Short-Term Memory Architekturen, die waren halt lange Zeit quasi State of the Art, wenn es darum ging, so NLP, Natural Language Processing zu machen, Texte zu analysieren. Und die haben auch ganz gut funktioniert, weil sie halt am Ende rekurrent quasi das, was aus dem Netzwerk am Ende als Output rausgekommen ist, gleichzeitig wieder als Input reingegeben haben. Und dann gab es aber irgendwann eine Publikation, die nannte sich Attention is All You Need, 2017, 18 sowas, glaube ich. Und da wurde das erste Mal so eine Architektur beschrieben, die sich Transformer nennt. Die ist letztendlich das, diese Architektur funktioniert ganz anders, wo also quasi, ja, das ist jetzt schwer, das zu erklären, so leinverständlich.
Aber auf jeden Fall. Alles tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Ne?
Ja, genau. Das lässt sich grafisch eigentlich besser erklären. Jedenfalls verrechnen sie die Token auf eine Art und Weise, genau, so kann man das vielleicht sagen, sie werden auf eine Art und Weise verrechnet, dass sie auch, wenn sie am Ende die Reihenfolge umstellen, dieser Tokens, das noch weiterhin funktioniert. Indem halt bestimmt viel mehr Bezüge von Wörtern zueinander im Satzgefüge abgebildet werden und die halt auch so robust abgebildet werden, dass danach das Umstellen dieser Reihenfolge nicht mehr dazu führt, dass das Netzwerk nicht mehr funktioniert, sondern das funktioniert einfach weiter. Und das jetzt zusammengenommen mit der Größe, also ein Teil deswegen Large Language Models, die sind halt einfach auch hingegangen und haben das einfach, ich sag's mal, brutal skaliert. Die haben also auch bei OpenAI Lösungen gefunden, sowas lässt sich ja nicht mehr auf einem Computer und auch nicht trainieren. Das sind ja zigtausende von High-Performance-Computern mit ganz vielen GPUs, also Graphical Processing Units. Und diese Daten über so viele Computer hinweg zu verteilen und das trotzdem noch quasi als ein einheitliches Netzwerk funktionieren zu lassen, das ist alleine, auch das muss man sagen, das ist ingenieursmäßig eine Meisterleistung. Das hat OpenAI geschafft, das haben viele andere nicht geschafft. Und diese schiere Größe und dann natürlich auch die Daten, die haben ja das gesamte Internet verwendet, also offene Internet, was an Texten runtergeladen werden kann, plus haben ganz viele weitere Datenquellen aus Bibliotheken und so weiter und so fort, alles, dessen sie habhaft werden konnten, verwendet. Also einfach die Kombination aus, ich sag mal, Netzwerkarchitektur, Transformer-Architektur, aus schierer Datenmenge plus schierer Größe des Netzwerks, das war letztendlich der Schlüssel, diese drei Komponenten waren eigentlich der Schlüssel zum Erfolg von OpenAI. Und das wird jetzt, und jetzt wird halt geschaut in der Forschungscommunity, weil wird diese Verbesserung über reine Skalierung, das kommt ja irgendwann an Grenzen. Sie können nicht immer weiter skalieren, das geht, also die Kosten sind immens. Das hat jetzt ja OpenAI, die haben ja diese Finanzspritze bekommen von Microsoft, irgendwie 10 Milliarden oder so. Das hätte sie sonst halt in den Ruin getrieben. Und es gibt auch physisch-technische Grenzen, wie sie halt solche Supercomputer skalieren können. Oder physikalisch-technische Grenzen. Und deswegen ist jetzt, und natürlich ist es tatsächlich auch je größer so ein Netzwerk ist, desto teurer auch im Sinne von Energiekosten wird jede Abfrage. Und das ist natürlich auch etwas, was wir als Menschheit im Blick halten wollen. Wir wollen ja nicht irgendwie irrsinnige Energiekosten oder Energiemengen verbrauchen für KI, sondern wir wollen die natürlich effizienter gestalten. Und deswegen geht jetzt eigentlich die Community hin und versucht quasi, nachdem man erstmal gezeigt hat, was möglich ist mit riesigen Modellen, dass man halt schaut, okay, jetzt haben wir auch eine Benchmark, was möglich ist. Und jetzt wird halt GPT-4 immer wieder als Benchmark verwendet, um zu sagen, okay, wir nehmen ein kleineres Foundation Model, ein kleineres Netzwerk, mit vielleicht nur 70 Milliarden Parametern im Vergleich zu 500 Milliarden Parametern und zeigen, dass wir trotzdem genauso gut sind. Und dann kann man das natürlich zu einem Bruchteil der Kosten realisieren.
Ja, ja, super spannender Punkt. Ich finde es enorm interessant, weil diese Fähigkeit, wirklich statistische Zusammenhänge, Muster in Daten dann auszuwerten und das in menschliche Sprache zu übersetzen, die sich wirklich menschlich anhört, menschlich anfühlt und das ja auch nicht nur aus Text, weil die ganzen Large Language Models können ja mittlerweile auch Audio und Video in Text übersetzen und dann wieder auswerten. Also die Masse an Daten, die da zur Verfügung stehen, ist ja schier immens, ja. Aber natürlich werden ja auch unsere ganzen Neurosen, all unsere Fehler, all unsere Biases werden ja auch in dieses System eingespeist. Ja. Und das muss man sich eben immer wieder auch bewusst machen, weil wir als Menschen ja dazu neigen, etwas, was von einer Maschine kommt, als sehr objektiv zu nehmen. Und das ist ja nicht so, weil das gesamte Internet speist, und dann wissen wir, weiß ich nicht, wie viel Traffic ist, Pornografie und Katzenbilder. Ja. Das gibt ja dann auch nicht unbedingt die Realität wieder. Also auch enorm spannendes Feld. Ich fand es jetzt super spannend, mich mit Ihnen zu unterhalten und auch wirklich so diese Reflexionsfähigkeit, auf die man wahrscheinlich immer wieder springt, wenn man sich mit diesen Themen befasst. Also, dass man immer wieder reflektiert, wo stehen wir da gerade auch als Menschheit. Das sehen wir auch gerade in der Community und dann eben auch in der Medizin. Und das ist ja auch eine wichtige philosophische Frage, die wir weiter betrachten müssen jetzt auch gerade. Wer wollen wir eigentlich sein? Ja, als Spezies auch.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht das auch nochmal abschließend oder zum Ende zu sagen. Also ich kann, das ist auch nur ein Appell an alle, die das jetzt vielleicht auch hören. Man darf sich auf gar keinen Fall diesen Technologien verschließen. Man kann natürlich kritisch sein und man soll auch kritisch sein, aber man muss, selbst wenn man sagt, ich finde ChatGPT oder was auch immer totalen Mist, sollte man jeden Tag damit arbeiten. Warum? Es ist völlig klar, dass diese Technologien viele Tätigkeiten übernehmen werden, die wir momentan auch als Menschen durchführen. Da gibt es wirklich keinen Zweifel dran. Und die werden im Zweifelsfall viel günstiger sein, billiger sein und immer verfügbar, 24/7. Nie müde werden, kein Gehalt fordern, kein nicht streiken, sonst was. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal keine Angst haben. Wir sind ja extrem flexibel und anpassungsfähig. Das hat, wenn man sich die Menschheit und die Evolution anschaut, immer wieder gezeigt. Wir müssen nur wissen, woran wir uns anpassen müssen. Dann können wir uns auch anpassen. Aber wenn man nicht weiß, woran man sich anpassen muss, dann wird das nicht geschehen. Und dann wird man irgendwann aufwachen und dann wird irgendjemand, eine Rechtsanwaltsgehilfin oder ein Rechtsanwalt, wird sagen, weil das zum Beispiel auch sowas gibt.
Oder ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin und ein Rechtsanwalt.
Rechtsanwaltsgehilfe, richtig, genau. Völlig richtig, genau. Wenn die sich jetzt diesen Technologien komplett verschließen und das sich nicht angucken und sagen so, ich mache das jetzt aber immer so weiter, dann wird es irgendwann ein Startup geben, die haben das Ganze automatisiert auf Basis zum Beispiel eines Large Language Models und bieten das zu einem Bruchteil an der Kosten und dann werden die Leute darauf umsteigen. Und dann haben diese Menschen, die sich den die ganze Zeit verschlossen haben gegenüber, die Zeit nicht genutzt, weil sie werden weiterhin benötigt, also das, aber in anderen Rollen und in anderen Funktionen, aber die kann man ja nicht von heute auf morgen übernehmen. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt schon den neuen Beruf des Prompt Engineering. Wird erstmal ja belächelt in Social Media und so. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Das macht Sinn. Ich sehe das selber im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, weil ich mich mit den Themen ein bisschen besser auskenne als die meisten in meinem Umfeld. Ist es halt so, dass ich tatsächlich auch anderen mal Gefallen tue, die sagen, kannst du für mich mal via ChatGPT das und das machen? Und dann zeige ich denen auch so ein bisschen, wenn man versteht, wie diese Technologie funktioniert und ein bisschen Erfahrung damit hat, werden die meisten, die sowas mal machen, häufiger auch bestätigen können, dann lernt man, wie man gute Prompts schreibt und wie man dann auch gute Ergebnisse bekommt. Wenn man sich damit aber nicht beschäftigt, dann wird man das nie lernen und dann wird man einfach die Chance verpassen, sich jetzt, wo man sich noch anpassen kann, wichtige neue Fähigkeiten dazu zu erlernen.
Das nehme ich auch mit. Ich mache das übrigens auch. Anderen Leuten gute Prompts zu erklären und zu zeigen, wofür man das alles nutzen kann. Ich glaube auch, Angst ist ein total schlechter Begleiter. Ja. Gerade in Deutschland, die Medien einfach vielleicht auch ein bisschen links liegen lassen, die uns probieren, mit jedem Quatsch halt Angst einzujagen.
Ja.
Das ist einfach nicht zielführend. Die Frage ist wirklich, wofür können wir es nutzen und eigentlich als Sparringspartner nutzen. Und damit haben wir wieder den Kreis geschlossen zu dem, was Sie anfangs gesagt hatten, was ich auch unterstütze. Wenn man alleine arbeitet, ist es ein super Sparringspartner. Es spart total viel Zeit und entbindet uns aber nicht der Verantwortung als Menschen, unser Wissen einzusetzen, unser kritisches Denken, unsere Reflexionsfähigkeit
einzusetzen
und kontextuelle Zusammenhänge zu setzen und auch nachzufragen. Und es macht uns damit eigentlich in unseren Fähigkeiten eher menschlicher. Und das ist doch ein wunderbarer Abschluss dieses wirklich total spannenden Gespräches. Vielen tausend Dank.
Ja, gerne.